Bonbon im Mund. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön auch alle, die aus der weiten Welt zuschauen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Morgen. Möchte danken, dass wir dich in den Fokus nehmen können. Beschäftigt uns so viel immer in der Woche, was auch manchmal so weit weg von dir zu sein scheint. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen uns nahe kommst in den Gedanken, in diesem alten Text auch. Und ich möchte dich bitten, dass du in unsere persönliche Situation hineinsprichst. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie zu den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums. Und wir beschäftigen uns dabei mit der entscheidenden Person des christlichen Glaubens, mit Jesus Christus. Er steht im Fokus und die große Frage ist, was will Jesus für uns? Ja, Jesus, was willst du für uns? Und dass Jesus eine sehr spannende Person gewesen sein muss, eine Person, mit der es sich lohnt zu beschäftigen, das sieht man ganz schön in dem Text, den wir gerade gehört oder gelesen haben. Jesus begegnet irgendwelchen Menschen, sagt zu ihnen, folgt mir nach. Und diese Einladung und Aufforderung ist für diese Leute so interessant, dass sie von da an alles andere, was sie in ihrem Leben sonst hatten, einfach hinten angestellt haben. Auch Dinge, die sie wahrscheinlich genossen haben, so die kuschelige, familiäre Atmosphäre zu Hause, den guten Fisch, den sie gerade fürs Abendessen gefangen hatten, und die vertraute Umgebung. All das war auf einmal nicht mehr so reizvoll, ja, im Vergleich sogar uninteressant. Die Person Jesu und die Einladung, mit ihm unterwegs zu sein, war für sie unfassbar spannend und faszinierend. Das heißt, man könnte sagen, Jesus hatte zumindest auf die Leute damals den Effekt, den wir vielleicht kennen, wenn wir heute so eine neue Leidenschaft für ein Thema entwickeln, uns da plötzlich rein versenken. Oder wenn wir uns so richtig verlieben und an nichts und niemand anderes mehr denken können. Oder wenn wir ein neues Hobby entdecken und uns darin verlieren und denken, boah, wie konnte ich eigentlich bisher die 20, 30, 70 Jahre vorher ohne dieses Hobby leben? Das ist der Effekt hier, dass plötzlich alles andere nebensächlich wird. Dass es auf einmal egal ist, dass man die letzte Staffel seiner Lieblingsserie noch nicht zu Ende geschaut hat. Man hat etwas gefunden, was einen zutiefst bewegt und bei dem plötzlich alles andere relativ wird. Und wenn wir jetzt diesen Text oder auch andere Texte aus den Evangelien lesen, in denen Jesus so das Leben von Menschen übernimmt, entsteht natürlich die Frage, was war denn jetzt so begeisternd? Was hat die Leute denn so gefesselt? Was hat sie begeistert an Jesus, an der Idee, ihm nachzufolgen? Das war ja offensichtlich kein Druck dahinter, so nach dem Motto, folge mir nach oder ich mache dir die Hölle heiß. Oder auch nicht, folge mir nach, dann bezahle ich dich gut. Ja, wenn wir mal eine große Gruppe sind, dann haben wir irgendwie mehr Wirkung. Sondern die sind ihm offenbar direkt freiwillig und sogar sehr gerne gefolgt. Also was hat die Leute bewegt, Jesus nachzugehen? Und dem möchte ich heute gerne etwas nachgehen, zunächst einmal historisch, ähnlich wie letzte Woche. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen fremd, weil wir oft eher so die Fragen stellen, was bringt mir das jetzt sofort? Was ist so die direkte Auswirkung für mich? Oder auch sofort, was muss ich tun? Aber ich glaube, wir brauchen diesen historischen Hintergrund, um einzuordnen, warum und inwiefern diese Leute damals, warum für sie Jesus so interessant war. Und erst dann können wir auch wirklich eine eigene Entscheidung finden, ob und inwiefern das auch für uns heute interessant ist. Also wenn du gerade erst angefangen hast, dich mit Glaube zu beschäftigen, dann bist du genau richtig hier. Und auch wenn du schon lange dabei bist und dich fragst, bringst du es überhaupt noch? Oder vielleicht auch den Faden verloren hast, worin das Glück des Glaubens wirklich besteht, dann lohnt es sich, Jesus und die Texte anzuschauen. Ich habe heute im Wesentlichen zwei Puzzleteile, zwei Aspekte, die wir uns anschauen und dann auch irgendwie zusammenhalten müssen, um die Faszination zu verstehen. Das erste Puzzleteil ist das Konzept von Jüngerschaft, das hier zum ersten Mal erwähnt wird. Und das zweite Puzzleteil ist die Idee vom Reich Gottes, über das Jesus am liebsten geredet hat. Es gibt kein Thema, worüber er so oft gesprochen hat. Zunächst das Konzept von Jüngerschaft. Jüngerschaft, da ist ja schon der Begriff an sich etwas seltsam und ungewöhnlich. Keiner von uns verwendet ihn im normalen Alltag, es sei denn ab und zu mal im christlichen Kontext. Aber hier müssen wir gleich festhalten, dass Jünger haben oder Jünger sein im damaligen Kulturraum nichts Außergewöhnliches war. Das war keine Jesus-Erfindung, auch keine spezifisch jüdische Idee, sondern in der Antike war ein besonderes Lehrer- und Schülerverhältnis nicht selten. Zum Beispiel hatten auch griechische Philosophen Jünger, ja, Platon, einer der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten, der auch sehr stark dein Denken geprägt hat, ohne dass du es weißt, war ein vertrauter Jünger, ein vertrauter Schüler von Sokrates. Und im jüdischen Kontext, in dem Jesus aufwuchs, war das Jünger-Rabbi-Verhältnis in gewisser Weise der Höhepunkt des damaligen Bildungssystems. Die jüdische Bildung begann ähnlich wie bei uns heute im Alter von etwa 6 Jahren. Man bekam, bis man etwa 10 Jahre alt war, Unterricht beim lokalen Torah-Lehrer. Was für die Kinder damals bedeutete, große Teile der 5 Bücher Mose auswendig zu lernen. Also weniger Physik- und Geografieunterricht, dafür mehr jüdische Geschichte und jüdisches Selbstverständnis. Naja, und die besten Kinder, die guten Willen gezeigt hatten und die sich als fähig erwiesen hatten, durften dann so in die nächste Stufe weiter. Hat sich damals Bet Talmud genannt, Haus des Lernens. Das ging dann weitere 4 Jahre und die Kinder beschäftigten sich mit den übrigen hebräischen Schriften und erhielten auch Unterricht in Rhetorik und im Diskurs. Das heißt, sie haben Argumente kennengelernt, um die Tora auslegen zu können und sie irgendwie vertreten zu können. Und dann die Besten der Besten, die durften dann noch die 3. Stufe gehen. Und diese 3. Stufe war jetzt eben Jünger oder Schüler eines Rabbis zu sein. Ein paar Jahre mit einem Lehrer unterwegs zu sein, das war das Höchste, was man im Bildungssystem erreichen konnte. Und diese Jüngerschaft hatte dann im Wesentlichen noch eine Frage, nämlich, wie kann das, was sie jetzt alles in- und auswendig gelernt haben, wie kann das im Alltag konkret werden? Welchen Einfluss haben Torah und die anderen Schriften eigentlich auf meinen Lebensalltag? Und dafür gab es natürlich nichts Besseres, als jemanden zu begleiten, mit ihm zu essen, mit ihm unterwegs zu sein, ihn jahrelang, also jemand, der jahrelange Erfahrung hat, zu begleiten und zu schauen, wie er es durchdacht und erprobt hat. Also mit jemandem unterwegs zu sein, den man jederzeit fragen konnte, hey, 3. Mose 19, 18, wie verstehst du das eigentlich? Und vor allem, ey, wie sieht es jetzt ganz konkret in deinem Leben aus? Welche konkrete Auswirkungen hat jetzt dieser Vers für dich? Also wenn Jesus zum Beispiel immer wieder davon spricht, dass wir vergeben sollen, was heißt das eigentlich? Das ist ja erstmal noch ein bisschen abstrakt, würde ich behaupten. Aber es wird dann für die Jünger greifbar, wenn sie mit ihm unterwegs sind und es zu einer Situation kommt, wo Jesus vergeben muss. Und eine solche Situation war zum Beispiel die Situation mit Petrus, als er Jesus verrät. Ein krasser Vertrauensbruch. Da gab es durchaus was zu vergeben. Und jetzt wird es natürlich interessant, wie macht Jesus das? Was heißt Vergebung für ihn und wie wird das jetzt konkret? Und die Jünger sehen dann, okay, für Jesus bedeutet Vergebung offensichtlich nicht, Sachen einfach unter den Tisch fallen zu lassen, so oberflächlich, gönnerhaft drüber wegzuschauen. Sondern Jesus konfrontiert Petrus. Das ist eines der härtesten Gespräche, die er mit Petrus hat und die wir im Neuen Testament lesen können. Aber gleichzeitig ist in diesem Gespräch eine große Annahme da. Jesus hat die Bereitschaft, neues Vertrauen aufzubauen zu diesem Petrus. Petrus nicht aufzugeben, sich nicht von ihm zu distanzieren, sondern ihn neu in Beziehung einzuladen und ihn sogar neu in Verantwortung zu setzen. Und nachdem Petrus das erlebt hat, wusste er, okay, das meint Jesus also mit Vergebung. War für ihn super spannend. Und ein anderes Beispiel, was ich interessant finde, dass Jesus ständig davon gesprochen hat, man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Aber interessanterweise kann man ihn trotzdem dabei beobachten, wie er Leute, auch mal böse gesagt, links liegen lässt oder sogar vom Kopf stößt. Jesus macht es also nicht allen Menschen immer recht. Er hilft noch nicht mal allen direkt. Manchmal geht er gefühlt eiskalt weiter, weil es irgendwie nicht dran ist oder so, keine Ahnung genau. Das heißt, den Nächsten zu lieben bedeutet für ihn offensichtlich nicht, jetzt alle glücklich zu machen. es allen immer recht zu machen zu müssen. Auf alle Bedürfnisse einzugehen, alle Nöte zu lindern, da scheint irgendwie noch mehr dahinter zu stecken. Also das war super spannend und hilfreich, sich das mal in der Praxis ganz genau anzuschauen. Und genau darum ging es eben bei diesem Konzept von Jüngerschaft. Den anderen beobachten, von ihm lernen und sich von ihm prägen lassen. Und das Prinzip war, womit ich mich beschäftige und wem ich mich aussetze, das wird mich prägen. Und es gilt ja auch für uns heute, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Unsere Gedanken, unsere Entscheidungen und letztlich auch unser Handeln. Die Idee, dass wir völlig frei werden und völlig frei denken und völlig frei entscheiden und völlig frei handeln, ist letztlich eine Illusion. Und Jesus lädt jetzt eben diese Jünger ein, sich mit ihm und seinen Gedanken zu beschäftigen. Und indem Markus das für die Leute damals und damit auch indirekt für uns aufschreibt, lädt er auch uns dazu ein, dieser Einladung zu folgen. Also die Frage, was will Jesus für uns? Offensichtlich, dass wir ihn ganz genau beobachten. Wirklich ganz genau beobachten. Uns intensiv mit seiner Person und seiner Art beschäftigen und letztlich von ihm und seiner guten Nachricht geprägt werden. Im christlichen Glauben sind wir zuallererst an eine Person gebunden, nicht an eine Lehre. Ein Glaube ohne Jesus Christus oder ein Glaube, der sich an irgendetwas anderem festmacht, ist nicht christlicher Glaube. Und damit steht natürlich die Frage im Raum, an wem orientiert sich eigentlich mein Glauben und mein Leben? Ist die Person Jesus Christus wirklich meine Bezugsperson? Suche ich ihn? Beobachte ich ihn? Oder ist es irgendeine kirchliche oder auch freikirchliche Tradition? Sind es andere Menschen, vielleicht auch charismatische Persönlichkeiten, die mich prägen? Sind es Erwartungshaltungen? Ich glaube, wir stehen ständig in der Gefahr und wir sind auch ständig dabei, den Unsichtbaren und Unbegreiflichen durch Sichtbares und Greifbares zu ersetzen. Ständig. Durch andere Menschen, durch eigene Erfolge, durch Gottesdienstformen, durch eigene Wunschvorstellungen. So vieles, was ich immer ins Zentrum setzen will. Und versteht mich nicht falsch, menschliche Bezugspersonen zu haben, ist überhaupt nicht verkehrt. Wir dürfen voneinander lernen und das ist auch ein Anliegen Jesu. Er hat nicht nur einen Jünger berufen, sondern einen Jüngerkreis. Aber Gemeinde, andere Menschen, eigene Frömmigkeit dürfen niemals Jesus als entscheidende Bezugsperson unseres Glaubens ersetzen. Es geht in unserem Glauben um eine enge Verbindung mit ihm. Nochmal anders gesagt, christlicher Glaube ist gelebte Abhängigkeit von Christus. Abhängigkeit von Christus, nicht von mir selbst, auch nicht von dem, was ich tue für ihn, auch nicht von irgendjemand oder irgendetwas anderem. So, Jesus hat also damals diese Typen eingeladen, ihm zu folgen, sich in seine Abhängigkeit zu begeben. Und das Ganze wird jetzt natürlich noch interessanter, wenn wir anschauen, dass Jesus jetzt nicht einfach vorhatte, sie zu den besten und konsequentesten Juden zu machen, sondern er hatte eine deutlich größere Vision. Und das bringt uns zum zweiten Puzzleteil, nämlich der Idee vom Reich Gottes. Als Jesus bei Markus zum ersten Mal ans Mikrofon darf, macht er folgendes Statement. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben letzte Woche schon etwas darüber nachgedacht. Das ist eine pointierte Zusammenfassung von dem, was Jesus erzählt hat, von seiner Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe. Das ist das Zentrum. So, wer jetzt anfängt, sich mit dieser Idee Reich Gottes zu beschäftigen, der wird merken, das ist ein riesiges Fass. Darüber werden ganze Doktorarbeiten geschrieben, ein riesengroßes Thema, zu dem es unfassbar viel zu sagen gibt, was auch irgendwie ein Lebensthema ist, was man mal nicht so schnell abhaken könnte. Ich will mich für die Predigt mal von einer bestimmten Seite nähern. Und zwar kann man sagen, dass Jesus hier mit dem Reich Gottes eine Diskussion, eine echte Diskussion seiner Zeit aufgreift. Eine Diskussion, die damals intensiv im Judentum geführt wurde. Und zwar die Diskussion, wie eine bessere Welt entstehen kann. Oder vielleicht noch konkreter, wie sich endlich die Lage für das jüdische Volk verbessern kann, verändern kann. Ich habe bereits letzte Woche erwähnt, dass das jüdische Volk in einer großen nationalen Krise war. Fremdbestimmt, unterdrückt, man weiß aus diversen Quellen, dass bis zu 80% der Einkünfte an die Römer gingen. Also wirklich furchtbare Zeiten, da sind wir echt gut bedient heutzutage. Dann die eigene Führungsriege, völlig überfordert und korrupt. Die haben quasi mit jeder neuen Besatzungsmacht irgendwelche Deals abgeschlossen, um möglichst viel selbst davon zu profitieren. Oft auch die eigenen Leute dabei ausgebeutet. Und überhaupt, das Volk hatte dieses ständige Gefühl, dass Gott abwesend ist, dass er sich jetzt wirklich abgewandt hat, dass es ihm jetzt einfach reicht. Und in einer solchen Krise entsteht natürlich Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt, die Sehnsucht nach Veränderung, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit. Die Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht mehr die Römer das Sagen haben oder irgendeine andere Macht, sondern eine Welt, in der Gott das Sagen hat. Ein Sehnen nach Gottes Herrschaft und Eingreifen. Kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben auch. Und das war nicht nur Sehnsucht, sondern für das jüdische Volk auch jahrhundertelange Hoffnung auf die Erfüllung eines alten Versprechens. Nämlich des Versprechens, dass Gott eines Tages kommen und seine gute und gerechte Herrschaft tatsächlich aufbauen wird. Die Frage war nur, wie und wo fängt dieses Reich Gottes an? Wie kriegen wir diese bessere Welt? Auch was ist unser Part dabei? Schaut man dann in die Zeit Jesu Anfang des ersten Jahrhunderts, dann sieht man drei große Strömungen. Die erste Strömung war eine Gruppe von Menschen, die haben beschlossen, scheiß auf die Römer, scheiß auf die Gesellschaft. Wir ziehen uns einfach zurück, wir bauen eine kleine Community in der Wüste, leben da unser schönes, gottgefälliges Leben. Wir lieben uns gegenseitig und alles wird gut. Wird man heute vielleicht als Hippie-Kommune oder vielleicht auch als die ein oder andere christliche Gemeinde bezeichnen. Damals waren es die Heiligen, die zurückgezogen Gottes Ideen leben wollten. Und eine bekannte Gruppe, habt ihr vielleicht schon mal gehört, waren damals die Essener. Ja, die haben sich auch zurückgezogen, eine kleine Gemeinschaft mit großen Eingangshürden. Und sie versuchten, eine heile eigene Welt zu kreieren. Das war Variante 1. Die zweite Variante, dafür standen die sogenannten Zeloten. Man könnte sagen, die heiligen Kämpfer. Das waren Leute, die gesagt haben, Rückzug, völlig falsche Richtung, völlig falsche Option. Wir müssen in die Offensive gehen. Auf geht's. Ja, es liegt allein an uns, hier Veränderung zu bringen. Gott will, dass wir die Römer aus dem Land treiben und endlich wieder selbstbestimmt werden. Selbstbestimmt Gottes Ideen umsetzen können. Das ist unsere Mission. Und zwar notfalls auch mit Gewalt. Also die waren auf Streit gebügelt. Wir schlagen zurück. Gott steht auf unserer Seite und er wird uns den Sieg schenken. Die bessere Welt kommt durch Kampf, durch Druck, durch Power. Und schließlich gab es noch eine ganze Gruppe von Leuten. Die dritte Gruppe könnte man sagen. Naja, bessere Welt, das ist doch völlig absurd. Ja, wir haben jetzt schon so eine lange Menschheitsgeschichte, bessere Welt, vergiss es. Man kann eh nichts ändern, wenn wir uns jetzt hier anstrengen, bringt nichts. Wenn wir uns zurückziehen, bringt auch nichts. Ja, beides, vergiss es. Das heißt, wir holen jetzt einfach für uns das Beste raus. Also das Ziel ist, möglichst viel Profit rausschlagen. Bei dem mitmachen, was die Besatzungsmacht will und dabei für einen einigermaßen ein gutes Leben rausholen. Das war die dritte große Strömung. Also eine Sehnsucht und drei Optionen, die uns, glaube ich, nicht ganz unvertraut sind. Rückzug in eine eigene, kleine, heile Welt, in eine Subkultur. Einsatz für die bessere Welt, notfalls mit Gewalt. Zwingst dem Rest der Menschheit auf? Oder drittens, aufgeben und einfach das Beste für einen selbst rausschlagen. Wie es den anderen geht, auch weltweit, mir doch egal. Hauptsache mir geht's gut. Mit diesem Hintergrundwissen ist es natürlich jetzt absolut radikal, mit welcher Botschaft Jesus hier anrückt. Denn wenn wir diese Diskussion verstehen, dann scheint Jesus mitten in dieser Diskussion aufgetreten zu sein und gesagt zu haben, liebe Leute, zwei Dinge. Erstens, es gibt eine gute Nachricht. Evangelium, haben wir letzte Woche schon gesprochen. Es gibt einen erfreulichen Fakt, eine wunderbare Entwicklung, für die ihr nichts getan habt und auch nichts tun müsst. Und zwar diese tolle Entwicklung ist, dass eure bessere Welt, von der ihr träumt, mit mir jetzt tatsächlich zum Greifen nah ist. Sie ist zum Greifen nah. Gottes Reich ist nahe, mit mir. Und das demonstriert Jesus dann ja an allen Ecken und Enden. Er heilt die Kranken, er kümmert sich um die Armen, er vergibt den Schuldigen, er integriert die Außenseiter. Alles, was da passiert, war für die Leute wie ein Schluck kaltes Wasser in der prallen Mittagshitze. Man bekam tatsächlich eine Vorstellung davon, dass da tatsächlich was Neues passiert. Anzeichen von einer besseren Welt. Aber zweitens sagt Jesus dann, dieses Reich Gottes, diese bessere Welt, die kommt nicht wie mit so einem Fingerschnips auf diese Welt. Nicht mit einem Fingerschnips, wie er das immer erwartet und erhofft. Gott taucht zwar in mir in dieser Welt auf, aber er macht nicht auf einmal alles neu. Er macht nicht auf einmal alles gut, sondern die Art und Weise, wie Gott diese Welt verändert, ist, indem er einzelne Menschen verändert, die dann ein Stück weit von dieser neuen Realität in die bestehende Welt einbringen. Ich sage es nochmal, die Art und Weise, wie Gott diese Welt verändert, ist, indem er einzelne Menschen verändert, die dann ein Stück dieser neuen Welt in die jetzt bestehende Welt einbringen. Und dass das seine Strategie ist, das sieht man auch ganz schön an der Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir lesen das schnell nach dem Motto, okay, es geht irgendwie darum, Menschen aus der Welt für Gott einzufangen. Ja, so Angelwettbewerb, zack, ich angel ein paar Fische in den heiligen Hafen. Hoffentlich beißt einer an. Aber ich glaube, Jesus geht es hier um etwas anderes, nämlich darum, den Jüngern zu sagen, euer alter Job, Fische zu fangen, ich habe noch etwas viel Größeres für euch. Etwas viel, viel Größeres für euch. Euer Job ist jetzt überhaupt kein Problem. Ihr bringt mit leckerem Fisch Gutes in dieser Welt ein. Keine Frage. Aber mit mir könnt ihr jetzt etwas aus der neuen Welt einbringen. Ihr könnt nicht nur guten Fischgeschmack in die Welt bringen, sondern mit mir leckersten göttlichen Geschmack. Eben Reich Gottes. Das ist Jesu Strategie zur Weltveränderung. Er macht einzelne Menschen zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Er schafft eine Gemeinschaft, die die Vision dieser neuen Welt in der alten Welt auslebt. Und irgendwann solche Strahlkraft hat, dass sie tatsächlich die Welt verändert. Nicht mit Druck von oben herab, nicht mit so einem Knall, sondern in der engen Verbindung mit Menschen. N.T. Wright, ein bekannter britischer Theologe, ich zitiere ihn öfter mal ganz gern, bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Er schreibt, Jesus rettet Menschen, damit er durch sie die Welt auf die Weise regieren kann, wie er es immer vorgehabt hatte. Man macht es sich schlichtweg zu einfach, wenn man glaubt, dass Jesus, wenn er wirklich der König der Welt ist, die ganze Sache im Alleingang übernimmt. Das war nie sein Weg, weil es nie Gottes Weg war. So sollte die Schöpfung nicht funktionieren und das Reich Gottes Projekt ist nichts anderes als die Rettung und Erneuerung von Gottes Schöpfungsprojekt. Wenn Gott ans Werk schreitet, wenn Jesus König wird, werden die Menschen nicht herabgesetzt, reduziert auf Schachfiguren oder Nummern, sondern in Gottes Reich spiegeln die Menschen endlich Gott in die Welt hinein auf die Weise, wie sie es schon immer tun sollten. Sie werden mehr das, was Menschen schon immer sein sollten. So wird Gott König. So geht Jesus in der Gegenwart ans Werk. Genau auf dieselbe Weise, wie es immer getan hat. Vielleicht klingt das jetzt sehr theoretisch für dich noch, auch sehr theologisch. Aber wir werden das in den nächsten Wochen noch praktischer sehen, wenn wir Jesus beobachten. Der entscheidende Punkt bei diesem Reich Gottes ist, dass wir eins und zwei zusammenhalten müssen. Evangelium und Jüngerschaft. Auf der einen Seite das Evangelium, diese gute Nachricht, dass Gottes Reich bereits begonnen hat, mitten unter uns, auch heute. Eine neue Realität, eine neue Welt. Sie ist mit Jesus da, auch in dir. Ein Ort, wo die Sachen nach neuen, nach anderen Mechanismen funktionieren. Und auf der anderen Seite Jüngerschaft, nämlich die Idee, dass einzelne Menschen in dieser neuen Realität leben. Als Teil seines Reiches und dadurch wird diese Welt verändert. Anders gesagt, was Jesus jetzt mit seinen Jüngern in der folgenden Zeit einübt, ist rauskommen aus den alten Mustern, ja, wie die Welt bisher für sie funktioniert hat, und reinzukommen in die neuen Muster, in diese neue Realität. Sich darauf wirklich einzulassen, darauf wirklich zu vertrauen, aus dieser neuen Realität zu leben und sie dann in diese Welt zu tragen. Darum geht's. Das ist sein Ziel. Um das zumindest ein klein bisschen praktischer zu machen, schauen wir ganz kurz die nächsten Ereignisse an, die nach unserem Text folgen, weil ich finde, da wird der Weg und das Ziel ganz gut deutlich. Der nächste Text, den Markus uns gibt, sind zwei Wunderberichte, eine Dämonenaustreibung und eine Krankenheilung. Und wir lesen da heute so schnell drüber, denken, okay, alles mega komisch, vergiss es, da kann ich nicht viel mit anfangen. Aber worum geht's da? Was ist die Frage? Die Frage ist, wenn Gottes Reich mit Jesus angebrochen ist, was ist da noch normal? Wenn mit Jesus wirklich Gottes neue Welt nahe ist, wie er das vollmundig behauptet, wenn es neue Mechanismen gibt, einen neuen Herrschaftsbereich, was ist da noch normal? Und was für die Leute der damaligen Zeit Alltag war, und ich behaupte auch für uns oft gefühlter Alltag ist, es gibt bestimmte Mächte, gegen die haben wir keine Chance. Und es gibt bestimmte Krankheiten, die sind einfach endgültig. Aber jetzt tritt Jesus auf und demonstriert, nein, 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 das sind die Mechanismen der alten Welt, der alten Herrschaft. In Gottes Reich läuft das nochmal ganz anders. Die neue Realität sieht ganz anders aus. Gott hat das letzte Wort. Und damit ist alles Leid dieser Welt vorläufig, nur vorläufig. Gott wird immer, immer, immer das Blatt irgendwann wenden. Das ist diese neue Dynamik dieser neuen Welt. Und das finden die Jünger erstmal genauso absurd, wie wir das jetzt finden, wenn wir das hören. Aber spätestens nach Tod und Auferstehung Jesu ist ihnen das in ihr Herzen einzementiert. In Gottes Herrschaftsbereich musst du nie die Hoffnung verlieren. Musst du nie die Hoffnung verlieren. Es gibt nie den Punkt, wo der Tiefschlag, den du gerade erlebst, das Ende ist, auch wenn es sich so anfühlt. Dein Punkt ist immer Gottes Doppelpunkt. Da kommt noch mal was. Gott wird da noch mal reinsprechen. Es kommt der Moment der Heilung. Vielleicht kommt er heute schon. Vielleicht kommt er morgen. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht auch erst nach Tod und Auferstehung. Aber die klare Zusage, Veränderung kommt, wir dürfen fest damit rechnen. Und damit sind die ersten Jünger natürlich krasse Anker in ihrer Umgebung. Weil sie Menschen sind, die immer Hoffnung mit sich bringen. Immer Hoffnung mit sich bringen. Vielleicht wundert man sich manchmal, wenn man die Apostelgeschichte liest, wie die Jünger da unterwegs sind. Immer mit Hoffnung unterwegs. Immer mit Hoffnung unterwegs. Das sind Menschen, mit denen du zusammensitzen kannst und die Hoffnung nicht verlieren. Die wissen, dass es wirklich dunkle Zeiten gibt, die sie nicht gleich wegbeten wollen, die auch nicht sofort als alles blöd und vergiss es abkanzeln, sondern die mit dir drin sitzen, die mit dir leiden und trotzdem die Hoffnung nicht verlieren. Das finde ich ziemlich abgefahren. Und dann der zweite Abschnitt, der sich direkt daran anschließt, da wird erzählt, dass Jesus populär wird, die Massen laufen ihm zu und dann, was macht er? Er zieht sich zurück. Er geht in die Stille, er sucht Gottes Nähe und schlägt danach einen neuen Weg ein, geht in eine andere Gegend. Wiederum völlig konträr zu dem, was die Leute erwartet haben und auch was wir erwarten. Wenn jetzt der Erfolg kommt, dann muss man doch damit umgehen. Überstunden schieben, die Welle ausnutzen, wenn du ein paar Likes bei Instagram hast oder Follower bei YouTube, nächsten Post, nächstes Video und so weiter. Go, go, go. So funktioniert doch unser Leben. Aber Jesus demonstriert wieder, nein, 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 das sind Mechanismen der alten Welt. Gottes Reich läuft anders. Statt sich treiben zu lassen von dem, was die Massen jetzt von ihm wollen und was der Erfolg ihm vorschreiben will, lebt Jesus als Berufener. Er lässt sich die Geschwindigkeit nicht aufdiktieren. Er bleibt in seinem Rhythmus mit Gott. Selbst wenn er dabei das Momentum verliert, vor dem die Jünger damals Angst hatten und wovor wir auch oft in unserem Leben Angst haben. Und auch das haben die Jünger miterlebt, immer und immer wieder. Anfangs fanden sie das überhaupt nicht gut. Weil jetzt geht es doch gerade mal ab, da muss man was draus machen. Das ist doch unsere Chance. Da kann doch Jesu Botschaft groß rauskommen. Aber je länger, je mehr haben sie doch verinnerlicht, dass einen Unterschied machen, jemand zu sein, Erfüllung zu erleben. Das hängt gar nicht so sehr davon ab, wie viel Geld ich habe, wie viel Einfluss ich habe, wie angesagt ich bin. Sondern in dieser neuen Welt ist es eigentlich viel wichtiger, mit Gott verbunden zu bleiben. In seiner Liebe und Anerkennung zu stehen. Sich davon leiten und erfüllen zu lassen. Und dann wird Karriere, Macht, Wohlstand, das wird alles irgendwie ein bisschen relativ. Und auch dadurch werden die Jünger wieder zu absoluten Ankern in ihrer Umgebung, weil sie quasi entherrschaftet sind. Nicht mehr den Dingen nachlaufen, von denen wir so oft bestimmt werden. Geld, Macht, Image, Erwartungen, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit wird diese Gruppe auch extrem gefährlich für die Mächtigen in der damaligen Zeit. Extrem gefährlich. Weil die bis heute genau an diesen Hebeln ansetzen. Plötzlich greifen diese Hebel bei diesen Jüngern nicht mehr. Diese Menschen waren in der Abhängigkeit zu Christus plötzlich völlig frei. In der Abhängigkeit zu Christus völlig frei. Soweit mal nur ein kleiner Einstieg, wie diese Jünger langsam vom Reich Gottes ergriffen wurden. Und ich denke, es ist wichtig, dieses Grundgerüst erstmal zu verstehen, um dann vom Grundgerüst zu verstehen, was macht Jesus mit seinen Jüngern eigentlich. Und zum Schluss der Predigt, um den Grundgedanken noch ein bisschen näher an uns ranzuholen, lenke ich unseren Blick nochmal auf ein Detail in unserem Text, worüber wir heute, glaube ich, einfach so weglesen. Ich hatte ja vorhin ausgeführt, dass der Jünger eines Rabbis zu werden so die höchste Stufe der Bildung ist. Diese Möglichkeit gab es nur für die besten Kinder der besten Kinder der besten Kinder. Das heißt, Jünger zu sein, diesen Status zu bekommen, das war damals das Höchste, was man erreichen konnte. Mehr ging nicht. Wer Jünger war, der ist vergleichbar heute mit jemandem, der in Harvard studiert hat oder der ab morgen für die erste Mannschaft des FC Bayern auflaufen darf. Das waren die wichtigsten Leute, auf die man schauen muss, die Leader und Stars von morgen. Und normalerweise lief das im damaligen Kontext so ab, dass man sich selbst einen Rabbi ausgesucht hat. Man hat sich frisch rasiert, neue Sandalen angezogen und ist dann mit passender Stimme zum Rabbi angetreten. Rabbi, darf ich dein Jünger sein? Und daraufhin hat der Rabbi dich angeguckt, überlegt, ob du ihm schon aufgefallen bist, so in der Vergangenheit beim Unterricht, ob du irgendwie Potenzial gezeigt hast. Naja, und wenn du gut genug warst, also wirklich so Elite, hat er gesagt, yo, komm mit, folg mir nach. Und dann warst du der glücklichste Mensch der Welt. Der absolut glücklichste Mensch der Welt. Aber es gab eben auch die andere Möglichkeit, dass der Rabbi dich angeschaut hat und gesagt hat, nee, sorry, da sehe ich nicht viel Potenzial. Das wird nichts mit uns beiden. Ja, du bist keiner, der das Potenzial hat, zu den Top 100 zu gehören oder später mal auf dem Rasen in der Allianz Arena zu stehen. Du bist keine wichtige Person hier auf dieser Welt. Wenn das Urteil war, dann sind die Leute in der Regel geknickt zurück in ihr Dorf gegangen und haben was gemacht. Sich nicht unbedingt gleich einen Strick gekauft, sondern sie haben den Beruf ihres Vaters gelernt. Sie wurden Fischer, Bauern, Zimmermänner und so weiter. Das heißt, Leute mit diesen Berufen waren meistens gescheiterte Jünger. Leute, die mal versucht hatten, ganz oben mitzuspielen, die aber nicht gut genug waren für die wichtigsten Rollen des Volkes. Und mit diesem Wissen kriegt dieser Text natürlich eine krasse Wendung. Weil in unserem Markus-Text steht, als Jesus diese beiden Fischer sah, zwei Fischer, da hat er gesagt, folgt mir nach. Was nichts anderes bedeutet, das waren sehr wahrscheinlich Gescheiterte. Entweder Jungs, die schon nach den ersten vier Jahren ausgestiegen sind, weil das mit dem Auswendiglernen nicht so gut geklappt hat. Kann sich vielleicht noch der ein oder andere an Schulzeiten erinnern, das war ja nicht immer ganz so easy. Oder das waren Leute, die aussortiert wurden, die von einem Rabbi abgelehnt wurden, sodass sie jetzt eben ins Familiengeschäft eingestiegen sind. Das heißt, als Jesus hier kommt und sagt, folgt mir nach, da lassen die natürlich alles stehen und liegen. Ist ja logisch. Das ist der beste Tag ihres Lebens. Ein Rabbi hat den Eindruck, dass sie das Zeug dazu haben, jemand zu sein, der dieses Volk prägen kann und der die Welt verändern kann. Das war der absolute Jackpot damals für einen jüdischen Jugendlichen, jüdischen Mann. Teilweise auch jüdische Frauen. Best day ever. Und das erklärt auch die zweite Geschichte, bei der diese Jungs mit ihrem Vater bei den Netzen sitzen. Jesus kommt vorbei, sagt, folgt mir nach, und die laufen ihm einfach hinterher. Man fragt sich so, hat der Vater dann nichts gesagt? So, Jungs, jetzt läuft man nicht jedem Blödmann hinterher, wir haben hier noch ein paar Netze zu flicken und sauber zu machen. Also was ist los mit euch? Im Gegenteil, Zebedäus lässt sie einfach gehen. Und wahrscheinlich ist er später nach Hause gekommen und hat zu seiner Frau gesagt, Schatz, ich habe die Jungs nicht mehr dabei. Sie sagt, du hast die Jungs nicht mehr dabei? Ich habe die Jungs nicht mehr dabei. Da war ein Rabbi, der kam vorbei und hat gesagt, ihr zwei seid Jüngermaterial. Das war der beste Abend im Leben dieser Eltern. Die hätten Champagner aufgemacht, wenn sie als Fischer genügend Geld gehabt hätten. Das heißt, man weiß aus historischen Quellen, dass Jesus eine Sache entscheidend anders gemacht hat als alle anderen Rabbis. Ja, alle anderen haben die Rabbis zu sich kommen lassen. Und dann dich nehme ich nicht. Aber Jesus ist umhergezogen und hat sich seine Jünger selbst ausgesucht. Und die Leute, die er genommen hat, das waren die, die von allen anderen abgelehnt wurden. Die es nicht bis ganz nach oben geschafft haben. Die Gescheiterten. Die aussortiert wurden. Jesus geht zu denen, die nicht viel zu sagen hatten. Allerhöchstens Durchschnitt waren. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, nur Durchschnitt zu sein. Und er sagt zu ihnen, ich habe Vertrauen in dich. Du bist der Richtige, um das Reich Gottes zu verstehen. Du bist der Richtige, um das Reich Gottes zu verstehen, und durch dich wird Gott diese Welt verändern. Folge mir nach. Jesus nimmt die Hungrigen und macht mit ihnen die Hungernden satt. Jesus nimmt die Einsamen und schafft mit ihnen einen Platz gegen die Einsamkeit. Und Jesus nimmt die mit zerbrochenen Beziehungen und schafft mit ihnen einen Ort der Stabilität für alle anderen, die auch zerbrochene Beziehungen haben. Das heißt, Jesus sah in diesen Menschen etwas, was alle anderen in ihrem alten Weltdenken nicht gesehen haben. Und Jesus sieht auch in dir und in mir etwas, was alle anderen und auch oft du aufgrund von diesem alten oder dieser gängigen Weltdenken oft nicht im Blick hast, was du einfach übersiehst. Und wenn wir uns das aus dieser Perspektive anschauen, dann ist es die abgefahrenste Ehre überhaupt, dass auch wir heute Jesu Jünger sein dürfen. Dass wir mit ihm verbunden sind, die größte Ehre. Wahrscheinlich geht es euch immer mal wieder so wie mir, wenn ihr Christ seid, dass das in unserer heutigen Zeit manchmal schwierig ist. Wenn man davon erzählt, dass man tatsächlich irgendwie an Gott glaubt und auch an diesen Jesus, da kommt man sich manchmal schon ein bisschen komisch vor. So als wäre man irgendwie ein Alien mit einer Nachricht aus einer völlig anderen Galaxie. Aber aus der Sicht der ersten Jünger und aus der Sicht des Neuen Testaments ist es noch 100-mal abgefahrener, dass Jesus Gott selbst uns zu seinen Jüngern beruft. Dass wir die Ehre haben, mit ihm unterwegs zu sein und von ihm zu lernen. Es ist eine absolute Ehre, dass wir heute Morgen hier sitzen können oder auch auf den Sofas und er uns Woche für Woche einlädt, seine Vision für diese Welt gemeinsam mit ihm, dem König dieser Welt, umzusetzen. Eine riesengroße Ehre. Er will es nicht allein tun, sondern er kommt mit dem Reich Gottes in dein Leben und in mein Leben und sagt, kehrt um. Und in diesem Wort kehrt um steht, denkt um. Vertraut nicht allein auf die Dynamiken dieser Welt, sondern vertraut mir, vertraut den Dynamiken des Reiches Gottes. Da Denn das ist die beste Nachricht der Welt. Das ist Evangelium. Amen.